Howard Colby Ives, Tore zur Freiheit, Kapitel 1. Rückblick, geistiger Bankrott, Hoffnungsschimmer, das goldene Schweigen. O Freund, dein Herz ist der Sitz ewiger Geheimnisse. Mache es nicht zur Heimstatt sterblicher Gedanken und vergeude den Schatz deines kostbaren Lebens nicht, indem du ihn dieser vergänglichen Welt preisgibst. Du kommst aus der Welt der Heiligkeit, hänge dein Herz nicht an die Erde. Du bist ein Bewohner des Hofes der Nähe, erwähle dir nicht die Welt des Staubes zur Heimat. Mein Leben lässt sich rückblickend in zwei Kapitel unterteilen. Die Jahre, bevor ich Abdul-Bahá traf, wirken auf mich, wie wenn ein 10-jähriges Kind das Grundgefüge seines Lebens betrachtet, vorausgesetzt, es wäre zu diesem Weitblick in der Lage. Der Vergleich ist auch von einem anderen Blickwinkel aus passend, denn genau wie ein Kind von 10 Jahren noch Erfahrung von überwältigenden und ungeahnten Höhen und Tiefen, von Glanz und Schatten vor sich hat, so blicke ich, der im Geiste 25 Jahre alte Jugendliche, auf die 46 Jahre der Reifung zurück, die der Geburt notwendigerweise vorangehen mussten. Doch darüber hinaus weiß ich nicht viel über die kleinen Ursachen, die solch große Wirkungen haben. Wie viel weniger ist es dann möglich, die Zukunft der neugeborenen Seele in unvorstellbaren Lebensspannen in allen Welten Gottes einzuschätzen. Wenn schon das Holz, das hier auf der Erde wächst, eine derart große Flamme hervorbringen kann, wie groß wird dann erst der Flächenbrand sein, wenn das Feuer, das vom Busch des Sinai entfacht ward, befreit von den Grenzen der natürlichen Welt, lichterloh brennt. In der Tat ist die Geburt des Körpers ein großes Ereignis, aber im Vergleich zur zweiten Geburt ist die erste nur von begrenzter Bedeutung. Der Herbst und Winter 1911-1912 haben sich in meinem Gedächtnis als Monate großer Unzufriedenheit eingebrannt. Das Leben, mit allem, was seine höchsten Werte ausmachten, schien mich an den Ufern seines schnell fließenden Stromes im Stich gelassen zu haben. Äußerlich war alles in Ordnung, aber die innere Stimme, die hinzufügt, ja, alles ist gut, schwieg still. Ich kenne keine größere Enttäuschung, keine schrecklichere Depression als die, von der eine aufrichtige Seele ergriffen wird, die Gott sucht und ihn nicht finden kann. Jahrelang war ich nicht in der Lage, die herkömmlichen Konnotationen von Wörtern wie Gott, Glaube, Himmel, Hölle, Gebet, Christus, ewiges Leben und anderen Begriffen von sogenannter religiöser Bedeutung zu akzeptieren. Im frühen Mannesalter hatte ich die Kobolde des Aberglaubens durchschaut, die als kirchliche Glaubensbekenntnisse getarnt daherkamen, und hatte sie ausgetrieben. Aber es hatten keine zufriedenstellenden, den Geist erhebenden Überzeugungen ihren Platz eingenommen. Etwa 10 Jahre lang war meine Gedankenwelt tatsächlich völlig agnostisch. Dennoch waren es bedeutende Jahre, denn sie waren Tore zur Freiheit. Aber leider vermochte es diese Freiheit nicht, Frieden zu bringen. Mir kam die Vermutung, dass eine Freiheit ohne Richtschnur und Lehrer nahezu der Anarchie gleichkam. Natürlich hatte ich immer noch die Lehre und das Leben Jesu von Nazareth und nie war meine Liebe zu ihnen verblasst. Aber ich scheiterte kläglich an ihrer Umsetzung. Und selbst ein flüchtiger Blick auf das Leben um mich herum und auf die Zivilisation, die christlich genannt wird, hat mich überzeugt, dass es, zumindest im Hinblick auf die tatsächliche Übereinstimmung von Worten und Taten, nur wenige wahre Christen auf der Welt gibt und gewiss kein soziales, wirtschaftliches und nationales Leben eines solchen Namens würdig ist. Neben dieser objektiven Tatsache, der man sich weder entziehen noch sie leugnen kann, war ich mit der noch größeren Schwierigkeit verworrener Gedankengänge konfrontiert, die von jahrelangen wissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Studien herrührten. Meine zerbrechliche Barke musste ihr Äußerstes tun, um sich in all den Gegenströmungen der verschiedenen Denkrichtungen und Mutmaßungen über Wasser zu halten. Und wenn der kämpfende Ruderer einer der Strömungen folgte, konnte er kaum hoffen, den ersehnten Hafen zu erreichen. Eines Tages fand ich in der Bibliothek eines Pfarrers, in dessen Dorf wir einen Sommerurlaub verbrachten, ein Band mit Werken von William Ellery Channing. Seine Predigt anlässlich der Ordination von Jared Sparks in Baltimore im Jahre 1844 eröffnete mir einen neuen Horizont. Vielleicht könnte man frei sein und doch einer frei gewählten Führung folgen. So begann eine Zeit von etwa 15 Jahren sogenannter freier Studien, Gedanken und Predigten, die im Großen und Ganzen nicht als fruchtlose Jahre bezeichnet werden können, denn ich habe redlich gearbeitet und zweifellos notwendige Lektionen gelernt. Aber gemessen an den inneren, von Kindheit an unbewusst entwickelten Maßstäben waren es unfruchtbare Jahre. Sollte das die Frucht der mystischen Träume sein, der Sehnsucht nach Gottes Obhut oder des brennenden Verlangens, zumindest ein wenig dazu beizutragen, die leidenden Menschen um mich herum aufzurichten? Einmal in der Woche zu predigen, Pflichtbesuche bei älteren Damen und Kranken in meiner Pfarrgemeinde abzustatten, für die ich in deren Augen ja bezahlt wurde, Kirchen zu bauen, die eine Handvoll Leute fassten, nie die Kollekte zu vergessen, eine Gedankenlosigkeit, die mir regelmäßig die Schelte meines Schatzmeisters eintrug, und mich gelegentlich mit moderner Philosophie zu befassen, um sie meiner ahnungslosen Gemeinde mit entsprechenden Anmerkungen weiterzugeben. Trug diese Lebensweise den Keim jener Wahrheit, für die Menschen bereit sind zu sterben, in sich? War es meine eigene Schuld, den springenden Punkt zu verkennen? War ich ein Narr, mich nicht mit der Definition von Erfolg arrangieren zu können, die aus einem jährlich steigenden Gehalt, einer wohlhabenden Kirchengemeinde und dem geflüsterten »Das war aber eine ausgezeichnete Predigt« bestand? Wie auch immer, es genügt zu sagen, dass ich todunglücklich war. Ich hatte das orthodoxe Modell ausprobiert. Ich hatte versucht, auf dem unbekannten Meer des Ich-Weiß-Nicht zu segeln. Ich hatte den liberalen Glauben ausprobiert und näherte mich dem geistigen Bankrott. Das Buch des Lebens wies meine Schuld gegenüber Gott und den Menschen aus. Mir hatte noch nicht zu dämmern begonnen, dass Falschheit gegenüber dem einen mich zugleich in Rückstand gegenüber dem anderen versetzte und dass es sicher zu geistiger Insolvenz führt, wenn man die Freiheit des Geistes mit der Freiheit gleichsetzt, jedem Irrlicht menschlicher Philosophie zu folgen. Im Oktober 1911 verspürte ich die ersten Einflüsse, die den Lauf meines Lebens verändern sollten. An einem Zeitungsstand holte ich mir eine Ausgabe von Everybody's Magazine und fand darin einen ziemlich umfangreichen Artikel über Abdu'l-Bahá und seinen geplanten Besuch in Amerika. Ich werde nie vergessen, wie mich diese ja eher unscheinbare Geschichte fesselte, unscheinbar im Vergleich mit ihrer Wirklichkeit, wie sie sich in künftigen Monaten vor mir entfalten sollte. Wieder hörte ich die innere Stimme, die mich seit sehr früher Jugend immer wieder gerufen hat: »Komm mit, erhebe dich!« Ich las die Geschichte immer wieder. Hier war ein Mann, der wirklich eine Wahrheit gefunden hatte, für die er nicht nur bereit war zu sterben, sondern für die er gestorben war, in einem lebendigen Tod. In fast 60 Jahren Folter, Verbannung und Gefängnis. Und er gesehen hatte, wie viele Tausende seiner Anhänger bereitwillig und freudig den Märtyrertod erlitten hatten. Und vor allem, welch glückliches Wunder, war hier ein Mann, der dem Geld den Platz zuwies, der ihm gebührt, zu seinen Füßen. Niemals hat er eine Kollekte erhoben. Ich las diese glorreiche und tragische Geschichte immer und immer wieder und legte sie in meinem umfangreichen 25-bändigen Sammelalbum ab. Vielleicht verfolgte ich den vagen Zweck, sie als Hintergrundgeschichte für eine meiner Predigten zu verwenden. Oft führen wir die himmlischen Einblicke, die Gott uns gewährt, solch menschlichem Gebrauch zu. Das ist in Ordnung, oder wäre es vielmehr, wenn diese himmlischen Visionen Ausdruck in unserem Leben und in unseren Worten fänden. Es mag ein Hinweis auf meine geistige Unruhe und das Gefühl der Frustration gewesen sein, dass ich ein paar Monate zuvor in Jersey City die Brotherhood Church, Kirche der Brüderlichkeit, aufgebaut hatte. Das geschah unabhängig von meiner regulären konfessionellen Arbeit. Für diesen Dienst gab es kein Gehalt. Es war der Versuch, das zu sein, was der Name andeutete. Eine Gruppe von Brüdern im Geiste, die das Ziel verfolgten, ihre höchsten Ideale im Dienst an der ringenden Menschheit zum Ausdruck zu bringen. Unser Treffen fand jeden Sonntagabend in einem großen Freimaurersaal statt, da meine Vorstadtkirche ihre Gottesdienste nur am Morgen abhielt. Wie wenig kann man die großen Ergebnisse abschätzen, zu denen selbst geringe Anstrengungen führen mögen, wenn sie in einem aufrichtigen Geist des Dienstes unternommen werden. Es ist kaum übertrieben zu sagen, dass mir die Sonne der Wahrheit, wenn überhaupt, wohl viele Jahre lang nicht erschienen wäre, wäre die Church of Brotherhood, wie Abdu'l-Bahá sie später nannte, nicht ins Leben gerufen worden und hätte sie nicht schon einige Monate bestanden. Denn eines der Kuratoriumsmitglieder war ein Mann, für den ich großen Respekt und eine tiefe Liebe entwickelt hatte. Sein Gesundheitszustand war nicht gut und er litt in viel zu kurzen Abständen an fürchterlichen Kopfschmerzen, ein Hinweis auf eine Krankheit, die ihn einige Monate später aus dieser Welt scheiden ließ. Er gehörte zu den bescheidensten und liebenswertesten Menschen, die mir je begegnet sind. Niemand war so unbedeutend oder arm, dass er ihm seine verständnisvolle Liebe vorenthalten hätte. Keine Bekanntschaft war ihm zu flüchtig, dass er gezögert hätte, den verborgenen Ursprung der Trauer und Verzweiflung, den jeder geheim hält, aufzuspüren und der Heilung zuzuführen. Sein Feingefühl schien nie zu versagen und er hatte grenzenloses Vertrauen in die menschliche Größe. Er hatte kein oder fast kein Geld, das er geben konnte. Er hatte mehr, den Schlüssel einer umfassenden Liebe, der jedes Herz aufschließt. An einem Sonntagabend, kurz vor Beginn des Gottesdienstes, kam dieser Freund, Mr. Clarence Moore, zu mir, reichte mir seine Notizen und sagte: »Ich fühle mich nicht wohl genug, um heute Abend hier zu bleiben. Ich bin sehr müde von meiner Arbeit und möchte Sie deshalb um Ihre Unterstützung bitten.« »Wie kann ich helfen?« fragte ich. »Nun«, antwortete er, »Sie wissen, dass ich mich für eine weltweite Bewegung interessiere, die große geistige und soziale Bedeutung zu haben scheint. Meine Freunde fanden sie sehr wertvoll und inspirierend, aber mir war sie bisher zu hoch und zu tiefgründig, um sie wirklich zu begreifen. Mir kam der Gedanke, dass Sie mir mit Ihren Kenntnissen und Erfahrung in solchen Fragen zu einer treffenderen Einschätzung verhelfen könnten. Heute Nachmittag war ich bei einer der Veranstaltungen dieser Gruppe in New York und machte umfängliche Notizen in der Absicht, sie Ihnen vorzulegen und Ihre Kritik und Meinung einzuholen. Ich war unsicher. Für mich gab es zunächst keine Verbindung zwischen seiner Bitte und dem Artikel, den ich vor kurzem gelesen hatte, und ich zögerte sehr. Orientalische Kulte, östliche Philosophien und zweifelhafte, angeblich idealistische Bewegungen, von denen es so viele gibt, hatten mich nie angesprochen. Aber natürlich dankte ich ihm und befasste mich in dieser Nacht auf meinem Heimweg im Zug gründlich mit seinen Notizen. Interessant, dachte ich. Und auch etwas ergreifend. Aber das war auch schon alles, abgesehen davon, dass ich mich auf die weitere Diskussion der Notizen mit meinem Freund freute. Einige Tage später erhielt ich mit der Post eine Einladung zu einem Bahá'í-Treffen in New York, bei dem eine Frau aus London, England, sprechen würde. Ich sah sofort die Verbindung zu meinem Freund und seinen Notizen. Er hatte offenbar jemandem meinen Namen gegeben, und das war dabei herausgekommen. Ich war irritiert. Ich hatte keine Lust, mich in irgendeine Bewegung oder in Belange hineinziehen zu lassen, die meine Aufmerksamkeit von meiner seriösen Arbeit ablenken könnten. Ich war kurz davor, die Karte in den Papierkorb zu werfen. Nur der Gedanke an Clarence, seinen selbstlosen Dienst, seine Freundschaft und Liebe hielt mich davon ab. Ich konnte seine Bitte nicht abschlagen, dort zu recherchieren. Also ging ich hin, obwohl ich, wie ich dachte, damit einen Abend vergeudete und die mitternächtliche Heimkehr mir bei meinem damaligen Gesundheitszustand eine nicht unerhebliche Härte aufbürdete. Wie beiläufig ergibt sich doch eine Gelegenheit, von der oft entscheidende Fragen abhängen. Angenommen, ich hätte es abgelehnt zu gehen. Nein, nehmen wir an, dass bei Clarence seine körperliche Schwäche und sein Bedürfnis nach Ruhe an jenem Sonntagnachmittag den Wunsch zu dienen überwogen hätte. Wenn das Materielle an jenem Tag Vorrang vor dem Geistigen gehabt hätte, so würde ich diese Worte 25 Jahre später wahrscheinlich nicht niederschreiben. In der Tat wird Sir Launfal zum Trotz der Himmel nicht verschenkt. Gott ist nicht durch Bitten zu erreichen. Es sei denn, mit dieser Bitte wäre alles verbunden, was man hat. Ich kann mich nicht an viel von dem erinnern, was bei diesem, meinem ersten Bahai-Treffen, geschah. Schöne Gebete wurden gelesen und ich bedauerte es ein wenig, dass sie ein Buch dazu verwenden mussten. Die Freundin aus London hielt ihre Ansprache, aber nichts von dem, was sie sagte, blieb hängen. Es gab keine Hymnen, keinen religiösen Schmuck, an den ich gewöhnt war, aber es herrschte ein Geist, der mein Herz anzog. Als das Treffen vorbei war, fragte ich die Referentin, ob sie jemanden empfehlen könnte, der nach Jersey City kommen und zu meiner Gemeinde sprechen würde. Sie stellte mich dem Vorsitzenden der Versammlung, Herr Mountford Mills, vor, der in den darauffolgenden ein oder zwei Wochen einen Vortrag in der Brotherhood Church hielt. Ich kann mich daran erinnern, dass er über die göttliche Frühlingszeit sprach. Eine Frau aus unserer Gemeinde, die während des Vortrags vor mir im Publikum saß, war ganz hingerissen. Als wir uns alle zum Gehen erhoben, drehte sie sich zu mir und sagte mit gedämpfter Stimme: »Das ist wahrhaftig ein Mann.« Ihre weiteren Bemerkungen verdeutlichten, was sie meinte, ein Gefühl der Ehrfurcht gegenüber dem Referenten und seinem Thema. »Wenn wir nur sicher sein könnten, dass das alles wahr ist«, schloss sie. Dann begann eine Zeitspanne von etwa 3 Monaten, die ich zurückblickend als die bemerkenswerteste Phase meines Lebens erachte. Die göttliche Stimme, die aus der Höhe rief, schien ständig in meinen Ohren zu klingen. Nicht, dass ich von der Wahrheit überzeugt gewesen wäre, die dem zugrunde lag, was ich allenthalben hörte. Tatsächlich verstand ich nicht die Hälfte von dem, worüber die meisten dieser Menschen sprachen. Manchmal fühlte ich mich abgestoßen und versuchte, mir alles aus dem Kopf zu schlagen, aber es half nichts. Mein Herz war aufgewühlt und zugleich unglaublich angezogen. Der Vorsitzende, der die Ansprache in der Brotherhood Church gehalten hatte, widmete mir und der Frage, warum mir das Verständnis fehlte, viel Zeit. In seinem Haus traf ich mehrere Bahai-Freunde, und hier erhielt ich mein erstes Exemplar der 7 Täler von Baha'u'llah. Ich las es in jener Nacht auf dem Heimweg, und es berührte mich über alle Maßen. Ich verstand nicht einmal eines von 10 Worten, aber dennoch schienen sich Türen vor mir zu öffnen. Es war wie das Leitmotiv eines himmlischen Opus, dessen Thema nicht zu erahnen war. Bestimmte Passagen trafen mein Herz wie Lobeshymnen von Engelschören. Selbst die verborgenen Worte Baha'u'llahs, die ich einige Tage zuvor bekommen hatte, sprachen den Kern meines Seins nicht so an wie dieses Buch. Ich begann fast wöchentlich zu den Treffen in New York zu gehen. Dort traf ich weitere Freunde, wie sie genannt wurden. Sie bekundeten zweifellos eine Art von Freundschaft, die mir neu war. Ich kaufte alle Bücher, die ich finden konnte, und ich las, las und las unentwegt. Ich konnte kaum an etwas anderes denken. Es spiegelte sich in meinen Predigten, so dass meine Gemeinde es wahrnahm und darüber sprach. Immer hatte ich meine Predigten so geschrieben, dass ich auf Stil und Folgerungen stolz sein konnte. Plötzlich fiel das alles weg. Ich ging auf die Kanzel und hatte mich nur durch Gebet und Meditation vorbereitet. Und welche neue Bedeutung begann sich mit dem Wort Gebet zu verbinden? Ich hatte stets mehr schlecht als recht gebetet, aber da Religion zum Beruf geworden war, hatte das öffentliche Gebet, das Gebet auf der Kanzel, die persönliche Andacht zum großen Teil verdrängt. Ich begann zu ahnen, was Kommunion bedeuten könnte. Aber ich war nicht glücklich. Ich war seltsamerweise unglücklicher denn je zuvor. Es schien, als würde mein Sein im tiefsten Innern zerrissen. Vielleicht ist Abdu'l-Bahá nach seiner Ankunft, so überlegte ich, dazu in der Lage, meine rastlose Seele zu beruhigen. Sicher war keiner der Verfechter seiner Sache dazu imstande. Ich hatte es bei jedem versucht. Eines Tages ging ich mit Mountfort in der Nähe seines Hauses auf der West End Avenue spazieren. Es war Februar und es wehte ein kalter Winterwind. Wir gingen schnell und sprachen über das stets fesselnde Thema, den bevorstehenden Besuch Abdu'l-Bahás, wie er aussah, welche Wirkung die Begegnung mit ihm auf Seelen ausübte, Geschichten über Treffen mit ihm in Akka und Paris. Spontan sagte ich, wenn Abdu'l-Bahá kommt, würde ich sehr gern mit ihm allein sprechen, selbst ohne einen Dolmetscher. Er lächelte verständnisvoll, aber bemerkte, ich fürchte, Sie kommen ohne Dolmetscher nicht sehr weit, denn Abdu'l-Bahá spricht wenig Englisch und Sie, denke ich, noch weniger Persisch. Aber ich ließ mich nicht davon abbringen. Wenn er, wie ich gehört und gelesen habe, an alles mit geistigem Wahrnehmungsvermögen herangeht, sagte ich, könnten wir einander näher kommen und ich hätte bessere Chancen zu verstehen, auch wenn keine Worte gesprochen würden. Ich bin der Worte überdrüssig, schloss ich wenig überzeugend. Das war etwa 6 Wochen oder vielleicht auch 2 Monate vor Abdu'l-Bahás Ankunft. Wir haben das Thema nie wieder erwähnt und Mountfort hat mit niemandem über meinen Wunsch gesprochen, wie er mir später versicherte. Schließlich kam der Tag. Ich bin nicht zur Anlegestelle für die Dampfer gegangen, um ihn zu empfangen. Aber bei einer Versammlung, die eigens für ihn in der Wohnung von Bahai-Freunden abgehalten wurde, habe ich mich bemüht, wenigstens einen flüchtigen Blick auf ihn zu werfen. Ein flüchtiger Blick war alles, was ich erhaschen konnte. Der Andrang von eifrigen Freunden und Neugierigen war so groß, dass es schwierig war, ins Innere zu gelangen. Ich kann mich nur an eine beeindruckende Stille erinnern, die bei solchen Gelegenheiten höchst ungewöhnlich ist. In dem dichten Gedränge von Menschen, die so ineinander verkeilt waren, dass Tee trinken fast ein Ding der Unmöglichkeit war, auch wenn der Versuch unternommen wurde, wurde kaum gesprochen. Ein geflüstertes Wort, eine Äußerung der Ehrfurcht oder Liebe, das war alles. Ich habe mich bemüht, an einen Platz zu gelangen, von dem aus ich ihn zumindest sehen konnte. Aber es schien unmöglich. Endlich schaffte ich es, mich nach vorne zu schieben, wo ich jemandem über die Schulter schauen und so einen ersten flüchtigen Blick auf Abdu'l-Bahá erhaschen konnte. Er saß. Auf seinem Haupt trug er einen cremefarbenen Fes und sein weißes Haar fiel fast bis auf seine Schultern. Sein Gewand, von dem ich nur wenig sehen konnte, war orientalisch, fast weiß. Aber das waren Nebensächlichkeiten, denen ich wenig Aufmerksamkeit schenkte. Eindrucksvoll und für mich unvergesslich war der unbeschreibliche Eindruck von Majestät, verbunden mit erlesener Höflichkeit. Er war gerade dabei, von der Gastgeberin eine Tasse Tee entgegenzunehmen. Es ging eine Sanftheit und Liebe von ihm aus, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Ich war nicht gemütskrank. Sie müssen bedenken, dass ich damals nicht überzeugt war und nur wenig oder gar kein Interesse an dem hatte, was ich später unter dem Begriff seiner Stufe verstand. Ich war Beobachter einer Szene, deren Bedeutung ich völlig verkannte. Ja, ich war unwissend. Welche Rolle spielte es, dass ich gelesen und gebetet hatte? Mein Geist und mein Herz waren angezogen, aber innere Türen waren verschlossen und verriegelt. Kein Wunder, dass ich unglücklich war. Aber in meiner Seele spürte ich ein drängendes Verlangen, das nicht gestillt oder unterdrückt werden konnte. Was war es, das diese Menschen um mich herum hatten, das ihre Augen so strahlen ließ und ihren Herzen solch eine Freude verlieh? Welche Bedeutung hatte für sie das Wort »wunderbar«, das so oft auf ihren Lippen war? Ich wusste es nicht, aber ich hatte den Wunsch, es herauszufinden, so stark, wie ich wohl nie zuvor einen Wunsch verspürt hatte. Die Intensität meines Wunsches und meine Entschlossenheit, mehr zu entdecken, lassen sich daran ermessen, dass ich mich am nächsten Morgen in aller Frühe im Hotel Ansonia einfand, wo die Freunde Zimmer für ihn reserviert hatten. Eine schöne Suite, die Abdul-Bahá nur wenige Tage nutzte, bevor er in ein einfaches Apartment umzog, wobei er das eindringliche Angebot der Freunde, alle Kosten zu übernehmen, mit freundlicher Würde ablehnte. Er sagte, dass es nicht weise wäre. Ich war also vor 9 Uhr morgens dort, und da ich in einiger Entfernung von New York lebte, bedeutete das wirklich einen sehr frühen Aufbruch für mich. Der große Empfangsraum war bereits gut gefüllt. Andere empfanden offenbar einen ähnlichen Drang. Ich fragte mich, ob sie, wie ich, ein Brennen in der Brust empfanden. Ich erinnere mich an die Szene, an meine Eindrücke, als ob es erst gestern gewesen wäre. Ich wollte mit niemandem sprechen und ich würde es auch nicht tun. Ich zog mich zum Fenster mit Blick auf den Broadway zurück und drehte ihnen allen den Rücken. Unter mir erstreckte sich die große Stadt, aber ich sah sie nicht. Worum ging es? Warum war ich hier? Was erwartete ich von dem bevorstehenden Gespräch? Und woher konnte ich überhaupt wissen, dass ein Gespräch stattfinden würde? Ich hatte keine Verabredung. Offensichtlich waren auch all die anderen Menschen gekommen, um ihn zu sehen und mit ihm sprechen zu können. Warum sollte ich Beachtung von einer solch ausgewiesenen Persönlichkeit erwarten? Ich hatte mich ein wenig von den anderen zurückgezogen, als ich eine Unruhe überall im Raum wahrnahm. Auf der anderen Seite des Raumes öffnete sich eine Tür. Eine Gruppe trat ein und Abdul-Bahá erschien, um sich zu verabschieden. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Wiederum spürte ich eine einzigartige Würde, Höflichkeit und Liebe. Das morgendliche Sonnenlicht durchflutete den Raum und fiel direkt auf sein Gewand. Sein Face saß ein wenig schief und während ich ihn ansah, hob er in einer typischen Bewegung seine Hand und rückte ihn mit einer Berührung zurecht. Sein Blick traf auf meinen, während ich ihn fasziniert ansah. Er lächelte und mit einer Gebärde, die man nicht anders als herrschaftlich bezeichnen kann, winkte er mich zu sich. Der Ausdruck »überwältigt« gibt meine Gefühle in keiner Weise wieder. Etwas Unglaubliches war geschehen. Warum sollte er mich, einen unbekannten Fremden, von dem er nie gehört hatte, so freundlich zu sich winken? Ich blickte mich um. Sicherlich galten diese Gebärde und dieses Lächeln in seinen Augen einem anderen, aber niemand war in meiner Nähe. Ich schaute noch einmal, und er winkte mich erneut herbei. Eine solch verständnisvolle Liebe umhüllte mich, und sogar aus dieser Entfernung und völlig unvorbereitet durchlief mich ein Schauer, als ob die Brise eines göttlichen Tagesanbruchs mein Antlitz berührte. Langsam gehorchte ich dieser Aufforderung, und als ich mich der Tür näherte, wo er noch immer stand, winkte er andere beiseite und streckte mir seine Hand entgegen, als hätte er mich immer schon gekannt. Und als unsere rechten Hände sich trafen, bedeutete er mit seiner linken Hand, alle anderen den Raum zu verlassen. Er zog mich hinein und schloss die Tür. Ich erinnere mich an den überraschten Blick des Dolmetschers, als auch er zusammen mit allen anderen hinausgeschickt wurde. Aber ich konnte in diesem Moment an wenig anderes denken als an dieses unglaubliche Ereignis. Ich war vollkommen allein mit Abdul-Bahá. Der verhaltene, vor Wochen geäußerte Wunsch wurde in dem Augenblick erfüllt, als unsere Blicke sich das erste Mal trafen. Immer noch meine Hand haltend, ging Abdul-Bahá quer durch den Raum zum Fenster, wo zwei Stühle auf uns warteten. Wiederum beeindruckte mich sein majestätischer Gang, und ich fühlte mich wie ein Kind, das von seinem Vater, einem mehr als nur irdischen Vater, zu einem tröstenden Gespräch geleitet wird. Seine Hand hielt immer noch die meine, und oft drückte er sie stärker und hielt sie noch fester. Und dann sprach er die ersten Worte, und in meiner eigenen Sprache. Sanft kam die Versicherung, dass ich sein innig geliebter Sohn sei. Ich kann unmöglich beschreiben, was in diesen einfachen Worten lag, die meinem Herzen eine solche Zuversicht einflößten. Oder war es der Ton seiner Stimme und die Atmosphäre in dem Raum, die erfüllt waren von geistigen Schwingungen jenseits von allem, was ich je kennengelernt hatte, so dass mein Herz fast zu Tränen bewegt wurde? Ich erinnere mich nur an ein Gefühl von Wahrheit, das mich durchdrang. Hier endlich war mein Vater. Welche irdische Vaterschaft könnte dem gleichkommen? Eine neue, außergewöhnliche Empfindung drohte mich zu überwältigen. Meine Kehle schwoll zu, meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich hätte nicht sprechen können, selbst wenn mein Leben von einem Wort abgehangen hätte. Ich folgte den Schritten des Meisters wie ein kleines Kind. Dann saßen wir auf den zwei Stühlen am Fenster, Knie an Knie, Auge in Auge. Schließlich blickte er direkt in mich hinein. Es war zum ersten Mal, seit unsere Blicke sich bei seiner ersten einladenden Gebärde getroffen hatten. Und nun gab es keine Störung mehr zwischen uns. Er blickte mich an. Er blickte mich an. Es schien, als ob nie zuvor jemand mich wirklich angeblickt hätte. Mich überkam ein Gefühl der Freude, endlich zu Hause zu sein, und jemand, der mich durch und durch kannte, mein wahrer Vater, war mit mir allein. Als er mich ansah, drückte sein Gesicht ein solches Spiel der Gedanken aus, dass, wenn er eine Stunde lang gesprochen hätte, nicht annähernd so viel hätte sagen können. Ein wenig Verwunderung vielleicht, bald darauf gefolgt von solcher Sympathie, solchem Verständnis, solcher überwältigender Liebe. Es war, als öffne sich sein innerstes Wesen, um mich zu empfangen. Dabei schmolz mein Herz und die Tränen strömten. Ich weinte nicht im herkömmlichen Sinne. Es war kein Ausbruch. Es war, als ob ein lange blockierter Strom endlich den Damm durchbrach. Unbeachtet flossen die Tränen, während ich ihn anblickte. Mit beiden Daumen an meinen Augen wischte er die Tränen aus meinem Gesicht und ermahnte mich, nicht zu weinen. Man müsse immer glücklich sein. Und er lachte. Solch ein klingendes, jungenhaftes Lachen. Es war, als hätte er den köstlichsten Witz, den man sich vorstellen kann, entdeckt. Einen göttlichen, ihm allein verständlichen Witz. Ich konnte nicht sprechen. Wir beide saßen für eine gefühlte Ewigkeit vollkommen schweigend da, und allmählich überkam mich ein großer Friede. Dann legte Abdul-Bahá seine Hand auf meine Brust und sagte, es sei das Herz, das spreche. Wieder Schweigen, ein langes, verzücktes Schweigen. Kein weiteres Wort wurde gesprochen, und in der ganzen Zeit, die ich bei ihm war, gab ich keinen einzigen Laut von mir. aber ich musste zu ihm kein Wort sprechen. Das wusste ich schon damals, und wie sehr habe ich Gott dafür gedankt. Plötzlich sprang er von seinem Stuhl auf, wieder mit einem Lachen, wie von himmlischer Freude erfüllt. Er wandte sich zu mir, packte mich unter dem Ellbogen, half mir auf die Füße und zog mich in seine Arme. Wie er mich drückte! Keine einfache Umarmung, meine Rippen knackten sogar. Er küsste mich auf die Wange, legte seinen Arm um meine Schulter und führte mich zur Tür. Das ist alles. Aber das Leben war seither nie wieder dasselbe.